herzlich willkommen zu Digitalisierung der Medizin, dem Podcast an der Schnittstelle zwischen Medizin und Informatik. Ich bin Johanna Bowman. Heute wäre ich eigentlich nach Göttingen gefahren, um da meine beiden Gästinnen zu treffen. Wegen der Corona-Pandemie geht das aber leider gerade nicht. Zumindest ist es nicht besonders ratsam und deswegen haben wir uns dazu entschieden, diesen Podcast mithilfe einer Konferenzschaltung aufzunehmen, uns also digital zu treffen. Das ist zum Glück möglich und es ist eigentlich ja auch nur eins von vielen Beispielen dafür, wie sehr die Digitalisierung unseren Alltag in Corona-Zeiten erleichtert. Wir bleiben in dieser Folge auch direkt beim Stichwort Corona, genauer gesagt bei der Frage, wie die Digitalisierung der Medizin helfen kann, die Corona-Krise zu bewältigen. Darüber spreche ich mit Professor Simone Scheithauer von der Universitätsmedizin Göttingen. Sie leitet dort das Institut für Krankenhaushygiene und Infektiologie und sie ist Sprecherin des Use Cases, also des Anwendungsbereiches Infection Control. Außerdem ist sie Mitglied der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention am Robert-Koch-Institut. Frau Professor Scheithauer war schon mal zu Gast in diesem Podcast in der ersten Staffel und hat da von ihrem Arbeitsalltag erzählt. Heute wird sie uns berichten, wie sich der durch die Corona-Pandemie verändert hat. Zu Gast ist auch Professor Dagmar Kräfting. Sie leitet das Institut für medizinische Informatik der Universitätsmedizin Göttingen und sie ist im Heimat-Projekt auch Sprecherin für diesen Standort. Darüber hinaus ist sie im Heimat-Projekt Leiterin des Use Case Kardiologie und sie leitet die Arbeitsgruppe Lehre, in der digitale Lernmodule zum Thema Medizininformatik entwickelt werden. Um den Use Case Kardiologie ging es ja in der letzten Folge dieses Podcasts und in einer der folgenden Episoden werden wir auch nochmal ganz genau auf die Tätigkeit der Arbeitsgruppe Lehre gucken. Aber jetzt interessiert mich erstmal, inwiefern sich die Corona-Pandemie auf die Arbeitsgruppe Lehre auswirkt.
Wir haben im Heimat-Lehre-Projekt von Anfang an auf digitale Lehre gesetzt, da es sich hier um ein Netzwerk von verschiedenen Hochschulen und Universitäten handelt, die ihre Kompetenzen sozusagen bündeln, um gemeinsam die Fragen der digitalen Kompetenzen oder die digitalen Kompetenzen in der medizinischen Informatik an die Frau oder den Mann zu bringen. Das heißt, hier war von Anfang an ganz zentral, dass die Lehrformate digital sind. Das erklärt sich daraus, dass wir eben diese verschiedenen Standorte, die alle besondere Kompetenzen in einzelnen Bereichen der medizinischen Informatik haben, dass diese die jeweiligen Themen bearbeiten und diese natürlich standortunabhängig auch den anderen Standorten zur Verfügung stehen sollen. Das heißt, bei uns wurde von vornherein ein Konzept entwickelt, auch ein didaktisches Konzept, um digitale Lehrformate anbieten zu können.
Das bedeutet also für Sie in diesem Bereich jetzt keine allzu große Umstellung aufgrund von Corona. In anderen Bereichen des Heimat-Projektes sieht es wahrscheinlich anders aus, zum Beispiel im Use Case Infektionskontrolle. Frau Professor Scheithauer, Sie sind klinische Sprecherin des Use Case Infection Control im Heimat-Projekt und wie gesagt, Sie waren schon mal zu Gast. Es war Folge 4 der ersten Staffel, also wer möchte, kann das nochmal nachhören. Sie erzählen da im Detail über Ihren Arbeitsalltag. Ich würde zusammenfassend an dieser Stelle mal sagen, Sie kümmern sich um die Vermeidung von Infektionen im Klinikalltag. Meine Frage jetzt wäre, wie hat sich Ihr Arbeitsalltag seit Ausbruch der Corona-Pandemie verändert?
Wir hatten zunächst einmal aufgrund unserer Profession Infektionsmedizin sehr viele, zum Teil auch komplett neue Herausforderungen und mussten alle unsere Ressourcen in eben die Bewältigung dieser Pandemie im Krankenhaus präferenziell, aber auch in der Interaktion mit niedergelassenen Kollegen, den Gesundheitsämtern und anderen stecken, so dass wir ganz banal gesagt zunächst einmal überhaupt keine Zeit hatten, an dem Projekt in der Intensität, in der wir es gewohnt waren, weiterzuarbeiten. Eigentlich sehen wir jetzt wieder die gleichen Probleme, die wir schon vor Jahren für Ausbrüche durch im Wesentlichen multiresistente bakterielle Infektionserreger gesehen haben. Wir benötigen schnelle, personenunabhängige und IT-unterstützte Lösungen für verschiedenste Fragestellungen. Und das bildete sich auch bei der Corona-Pandemie ab. Wir hatten zum Beispiel keine guten Informationen und schon gar keine gut visualisierten Informationen über zum Beispiel die Kapazität von Intensivbetten, Beatmungsgeräten in unserer Region. Und das Ganze wurde erst im Verlauf etabliert. Wir hatten keine gute Darstellung für die Menschen, die im Krankenhaus Patienten mit Covid-19-Infektionen versorgten und die in unterschiedlichen Fällen auch Kontaktpersonen waren. Das wird ja nach dem Robert-Koch-Institut differenziert in verschiedene Kategorien mit verschiedenen Auflagen. Und wir haben dort quasi mit selbstgebauten, selbstgestrickten Lösungen gearbeitet und wünschten uns hier einfach auch professionelle Unterstützung, sodass wir sehr schnell auf die Idee gekommen sind, doch zu gucken, was kann uns dieser klassische Use Case Infection Control mit seinen Methoden und schon ja fast finalisierten Hilfsmitteln denn unterstützend helfen bei der Bewältigung der Corona-Pandemie.
Das heißt, Sie haben dann direkt die Mittel, die Sie im Use Case zur Verfügung haben, in der Praxis anwenden können?
Ehrlicherweise, so schnell waren wir noch nicht, dass wir bereits bestehende Produkte wirklich anwenden konnten. Wir sind aus gutem Grund erst einmal einen Schritt zurückgegangen und haben uns gefragt, welche Datensätze brauchen wir denn eigentlich? Und das ergibt sich aus der Fragestellung, welche Fragen wollen wir denn beantworten und bei welchen Aufgaben soll uns denn Medizininformatik helfen, um das ganz banal zu sagen. Und als wir das definiert hatten, gab es dann auch direkt die Aufforderung durch das BMG und das BF, dass sich doch alle Universitätskliniker in dem nationalen Forschungsnetzwerk vernetzen mögen. Und dort wurde auch ein sogenannter minimaler Datensatz definiert. Und wir haben für uns überlegt, welche Datensätze wir aus dem klassischen Use Case nutzen können, welche Datensätze neu hinzukommen müssen und haben uns gleichzeitig überlegt, welche Instrumente, nämlich bei uns natürlich im Wesentlichen das Smart Infection Control System, SMICS, genutzt werden kann für die Anwendung in der Corona-Pandemie. Und to make a long story short, wir haben gesehen, ja, wir können SMICS nutzen für Covid-19, aber eben nur als Basiswerkzeug. Denn wir haben ja ganz neue Herausforderungen, die nur teilweise vergleichbar sind mit Clustern von multiresistenten bakteriellen Erregern im Krankenhaus. Und wir haben andere Übertragungswege, nämlich die Tröpfchen und vielleicht auch die Luftübertragung bei dem Coronavirus SARS-CoV-2. Und wir haben eben eine viel stärkere intersektorale Vernetzung. Also es ist eigentlich typischerweise eine ambulant erworbene Lungenentzündung, Infektionserkrankung, sodass wir viel stärker auch auf den Eintrag von außen achten müssen, sodass unsere Zielsetzung war, das, was wir schon haben in SMICS, weiterzuentwickeln, um auch die Funktionalität für die Covid-19-Pandemie, aber auch für andere Pandemien, die sich ähnlich verhalten, zu erlangen.
Jetzt waren da gerade einige Abkürzungen, auf die ich noch mal kurz eingehen möchte. Also Sie haben erwähnt, das BMBF, das ist das Bundesministerium für Bildung und Forschung. Das BMG ist das Bundesgesundheitsministerium, nehme ich an.
Korrekt, ja.
Genau, und NFN?
NFN ist das nationale Forschungsnetzwerk, das auf Betreiben von BMG und BMBF ins Leben gerufen wurde, um die Kompetenzen und die Ressourcen aller Universitätskliniker zu bündeln und möglichst konsentiert und kollegial zu versuchen, die relevanten Fragestellungen und Aufgaben in der Corona-Pandemie gemeinsam zu lösen. Die Idee dahinter ist, dass nicht jeder einzeln seine Probleme löst oder möglicherweise in einem Verbund mit einer Partneruniversität, sondern dass man versucht, alle Datensätze, die es in Deutschland gibt, in der Optimalversion für alle anderen nutzbar zu machen, sodass jede Uniklinik dann ein oder zwei ihrer Kernkompetenzen federführend nutzen kann, um gezielte Fragestellungen zu beantworten, und alle anderen machen quasi mit.
SMICS ist das Tool, kann man sagen, mit dem Sie diese Daten sammeln.
Können Sie mir da ein bisschen was dazu erzählen, wie das funktioniert?
SMICS ist das smarte Infection Control System, das erst einmal vollkommen Covid-unabhängig ist und letzten Endes das Kernstück des Use Case Infection Control. Also es ist ausgerichtet auf die Ausbruchsfrüherkennung von klassischen im Krankenhaus übertragbaren bakteriellen Infektionserkrankungen und kann im Ansatz, in der Grundstruktur natürlich auch für die neuen Fragestellungen genutzt werden, muss aber in eine andere Richtung weiterentwickelt werden. Ich denke, Dagmar, du kannst das sicherlich noch viel präziser spezifizieren.
Genau, also insgesamt ist ja der Ansatz der Medizininformatik-Initiative, Daten aus der Versorgung zu nehmen und diese für Forschung und auch für Entscheidungsunterstützung nutzbar zu machen. Und der Use Case Infection Control ist ja ein wunderbares Beispiel dafür. Hier werden nämlich Daten genommen, die sowieso in der Routine aufgenommen werden, nämlich die sogenannten Bewegungsdaten. Da denken jetzt viele an Tracing und Tracking. Das ist hier nicht der Fall, sondern das sind die Daten, die administrativen Daten. Wann hat sich der Patient oder die Patientin auf welcher Station aufgehalten? In welches Zimmer wurde sie verlegt? Und diese Daten, die können wir jetzt nutzen. Das ist sozusagen auch schon der Original Smart Infection Control, um sogenannte Infektionsketten nachzuvollziehen. Das heißt, nachzuvollziehen, wo können sich Personen angesteckt haben, wo sind möglicherweise Personen in die Nähe von nachgewiesenen infizierten Personen gekommen. Und das System ist gebaut worden für die bakteriellen Infektionen, also die klassischen Krankenhauskeime. Und da ist es auch absolut notwendig, dass man sich zusammentut, weil die Ausbrüche sind glücklicherweise nicht so häufig in einem Krankenhaus, sodass, wenn man Muster erkennen möchte und rausfinden möchte, was sind typische, jetzt sagt man ja mal Hotspots dazu, was sind mögliche Risikofaktoren für eine Infektion, da müssen wir das über sehr viele Krankenhäuser und Unikliniken hinweg untersuchen. Und diesen Use Case, der eben für diese Krankenhausinfektionen ursprünglich entwickelt wurde, den haben wir jetzt erweitert unter der Federführung der Medizinischen Hochschule Hannover, um eben auch die Covid-Infektionen entsprechend nachvollziehen zu können. Das heißt, wir haben die Daten, die wir aus der Routine haben, angepasst auf den Covid-Fall. Das heißt, wir mussten jetzt noch die virologischen Daten hinzufügen und konnten so innerhalb von 6 Wochen eine sozusagen Infektionskontrolle für die Covid-Patienten, Patientinnen in der Klinik erreichen. Aber das ist natürlich erstmal nur eine erste Version, ein erstes Release, womit wir in der Lage sind, mit so einem System, das automatisiert sich anzeigen zu lassen, nachvollziehen zu können, auch Hinweise darauf zu kriegen. Also es gibt auch so ein Alerting, wo eben Patienten, Patientinnen sich nahe gekommen sind. Das heißt, entweder auf der gleichen Station waren oder möglicherweise sogar im gleichen Zimmer gelegen haben, bevor die Patienten dann identifiziert wurden und auf die dezidierte Covid-Station verlegt wurden.
Frau Professor Scheithauer, wie kann ich mir das denn vorstellen? Also Sie haben so ein bisschen gesagt, der Use Case war natürlich vom Prinzip her erstmal anders ausgerichtet, aber Sie können die Strukturen, die Sie haben, die Tools wie SMICS jetzt auch dafür nutzen, um Daten für Corona-Infektionsfälle nachzuvollziehen. Konnten Sie da vielleicht schon irgendwelche Handlungsempfehlungen aussprechen für den Klinikalltag auf Basis dieser Daten dann?
Ja, also ich würde gerne die Frage 2 teilen. Natürlich haben wir Handlungsanweisungen für alle Herausforderungen und Fragestellungen rund um das Thema Covid-19. Die sind bestmöglich auf der vorliegenden Evidenz ausgerichtet und auf Analogieschlüssen von anderen Infektionserkrankungen, die auch ähnliche Übertragungswege haben. Und die werden fortlaufend nachjustiert, wie das klassischerweise in einer neuen Situation ist. Wir sind noch nicht so weit, dass wir die Datensätze und Erkenntnisse, die wir jetzt durch die neue Applikation und die IT-Unterstützung für Covid-19 erhalten haben, nutzen können. Das liegt einfach an der Tatsache, dass wir diese erst sehr kurz zur Verfügung haben und dass wir uns aktuell in einer Situation erfreulicherweise befinden, in der wir sehr, sehr wenige Patienten mit Covid-19-Infektionen versorgen. Und das ist aber auch wiederum ein positives Argument dafür, dass wir nicht nur unterschiedliche Zentren mit unterschiedlichen Strategien vergleichen möchten, sondern dass wir einfach dann auch auf genügend große Fallzahlen kommen, um auch eine gute Grundlage zu haben, um dann auch wirklich fundierte Entscheidungen aussprechen zu können, die immer natürlich im Optimalfall besser sind, weil sie mehr Wissen vereinen als die ersten Empfehlungen. Was wir im Moment sehen können, ist, dass wir sozusagen auf einen Blick alle Patienten, die bei uns lagen und liegen, sehen können. Und natürlich ist es klassischerweise so, der Patient mit Verdacht auf Covid-Infektion, der wird natürlich nicht einfach so in das Haus verlegt, sondern wir haben ganz restriktive Eingangskontrollen, an denen Symptome kontrolliert werden, Exposition. Und sollte ein Patient verdächtig sein auf eine Covid-Infektion, wird er entsprechend in einen solchen Bereich gelegt. Jetzt, das haben Sie ja auch mitbekommen, haben wir natürlich die Herausforderung, dass auch Patienten unabhängig von Covid auf ihre Behandlung warten und zum Teil auch schon sehr lange warten mussten. Wir müssen und wir dürfen also auch wieder elektive Eingriffe zulassen und das ist auch wichtig und gut so. Und das heißt, dass wir die Räumlichkeiten und auch die personellen Ressourcen im Krankenhaus deutlich stärker wieder nutzen müssen. Und es bringt die Biologie des Virus mit sich, dass ein Patient, der heute aufgenommen wird und nicht wissentlich Kontakt mit einem Covid-19-positiven Patienten hatte und auch vollkommen asymptomatisch ist für eine Infektionskrankheit, sich in der sogenannten Inkubationsphase befinden kann. Also schon infiziert sein kann, aber er merkt davon noch nichts. Und dann fällt dieser erste Test negativ aus. Deshalb haben wir sozusagen als Sicherheitsnetz eine regelmäßige Testung aller stationären Patienten eingeführt. Und nehmen wir an, dieser Patient kommt eigentlich zu einer Hüftoperation, weil er ein neues Hüftgelenk benötigt. Und er wird dann aufgenommen und erhält seine Operation. Die verläuft gut. Und am Tag nach der Operation erhält er einen Routine-Screening-Test auf Covid-19 und dieser wird positiv. Dann liegt dieser Patient natürlich nicht in dem Covid-Bereich, sondern er liegt in der Orthopädie und er liegt dort auch in der Regel nicht alleine auf einem Zimmer. Und das ist zum Glück ein sehr seltenes Ereignis, aber das kann auftreten. Und wir können das auch nicht komplett vermeiden, dass dieses Ereignis auftritt. Wir können ja die Menschen nicht 14 Tage vorher bei sich zu Hause komplett von allen anderen Menschen und allen Kontakten abschotten, so dass sie kein Risiko haben. Und deshalb müssen wir das Ereignis und diese Konstellation durch prozessorale Elemente so gering wie möglich haben. Aber da wir es nicht ausschalten können, hilft uns da die Medizininformatik sehr. Denn wir sehen dann auf einen Blick nicht nur, dass dieser Patient als quasi roter Covid-Punkt in einem grünen Bereich leuchtet, sondern wir können auch auf Knopfdruck sehen, mit welchen anderen Patienten hatte dieser Patient engen Kontakt. Lag er auf dem Zimmer, lag er auf der Station, er war ja auch im OP und im Aufwachraum und das wäre unglaublich anstrengend und nahezu nicht vollständig möglich, wenn man das quasi manuell aufarbeiten würde, diese gesamten, ich nenne es mal Kreuzungspunkte eines Patienten im Nachhinein auszuarbeiten. Und es wäre auch schon gar nicht in Echtzeit möglich. Und Zeit ist ja hier ein wichtiger Faktor. Wir würden ja dann alle diese Menschen, die in Kontakt standen, auch gerne besonders behandeln. Wir würden sie als Kontaktpersonen einklassifizieren. Das müssen wir auch, formal Aufgabe des Gesundheitsamtes. Wir arbeiten da eng mit dem lokalen Gesundheitsamt zusammen. Und es werden Handlungsanweisungen ausgesprochen. Und dazu zählen natürlich auch unsere Beschäftigten, für die wir natürlich auch eine besondere Fürsorge haben. Aber es macht natürlich keinen Sinn, besondere sogenannte FFP-Masken immer zu tragen, denn die sind auch nicht förderlich für die eigene Atmung. Und auch dort wüssten wir dann, welche Personen Kontakt eben mit diesem Patienten haben, sodass es eine deutliche Arbeitserleichterung, sage ich mal, in einem Worst-Case-Szenario wäre. Und das ist eine der drei wesentlichen Funktionalitäten, die wir jetzt auch in der naheliegenden Zukunft für eben dieses neue SMICS, so möchte ich es mal nennen, das Covid-SMICS etablieren möchten.
Also das heißt, Sie lernen auch gerade sehr viel für den Use Case Infektionskontrolle im Allgemeinen?
Ja, das kann man so sagen. Also vielleicht nicht für den Basis-Use Case, aber wir sind zu dem Schluss gekommen, dass es gut war, mit einem umschriebenen Set, nämlich bakteriellen Infektionserkrankungen, die im Wesentlichen über Kontakt, also direkten Kontakt übertragen werden, zu beginnen. Weil wenn man so eine große Herausforderung, eine große Aufgabe beginnt, sollte man diese Aufgabe möglichst präzisieren und nicht für alle Eventualitäten, für alle Erreger, für alle Übertragungswege starten, sondern mit einer präzisen Herausforderung anfangen. Und jetzt, nachdem wir uns 2,5 Jahre damit beschäftigt haben, haben wir dort bereits Erkenntnis gewonnen und haben bereits Tools, die wir jetzt auch, und da ist der Anlass ein wenig, ja, spontan durch eben die Covid-Pandemie gekommen. Das bietet uns jetzt die Möglichkeit, aber auch die Verpflichtung, das, was wir schon haben, sozusagen weiterzuentwickeln. Vielleicht nicht nur 2.0, sondern 3.0 mit einem neuen Erreger, einem Virus, der sich nicht nur über direkten Kontakt, sondern auch über etwas längere Distanzen, über Tröpfchen übertragen lässt. Das braucht auch neue Modellierung und neue Algorithmik und der im Wesentlichen auch von außen hereinkommt. Also es handelt sich um einen Erreger, der sozusagen keinen Stopp an den Grenzen macht.
Genau, ich denke, das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, dass es nicht nur darum geht, das funktional zu erweitern, das Mix, sondern auch in die Breite zu bringen. Wir sehen ja immer wieder, dass es auch Hotspots in Seniorenheimen gibt oder in anderen Gesundheitseinrichtungen, nicht nur den Unikliniken oder den Kliniken, die jetzt am Use Case Infection Control beteiligt sind. Das heißt, hier versucht gerade die Medizininformatik auch durch weitere Entwicklungen die Möglichkeit zu schaffen, dass auch andere Kliniken, die jetzt kein Datenintegrationszentrum haben, nicht im HiMed-Konsortium sind, also noch nicht die Infrastruktur haben, um das Mix auszurollen oder zu verwenden, dass diese auch in die Lage versetzt werden. Weil es ist genau das, was Simone sagt. Ganz wesentlich ist eben hier, dass die Pandemie oder das Virus macht eben nicht an den Universitätskliniken halt. Und hier haben wir eben wirklich die Möglichkeit, und das, denke ich, ist auch genau die Stärke, dass es eben von der Medizininformatik-Initiative entwickelt wird. Dass es nicht eine Insellösung ist, die, also es gibt sehr, sehr viele tolle Insellösungen, die funktional sehr ausgereift sind, genau auf einen speziellen Use Case oder einen Anwendungsfall zugeschnitten sind. Und dann hat man das und dann kann man das kaufen und es aber nicht vernetzen, nicht mit anderen in Verbindung bringen, nicht auch regional ausrollen, was natürlich jetzt gerade extrem wichtig ist, die regionale Abstimmung hier zu haben. Wo schicken wir vielleicht mögliche Covid-Patienten hin? Wie behalten wir unsere Seniorenheime hier in der Region im Auge? Wie können wir hier wirklich ein Versorgungsnetz aufbauen? Und da ist genauso so ein Tool eben extrem hilfreich.
Was ich mich so frage, ist gerade jetzt bei der Corona-Pandemie, ja, da ist ganz viel im Fluss, sagt man ja immer. Auch Sie werden wahrscheinlich jeden Tag Neues dazulernen, beziehungsweise man weiß einfach immer noch so wenig darüber. Welche Herausforderung stellt das denn dar, wenn es darum geht, Daten zu sammeln und daraus letztendlich Handlungsempfehlungen abzuleiten, wenn man jetzt zum Beispiel am Anfang noch gar nicht so genau wusste, welche Symptome gibt es? Es ist wahrscheinlich eine schwer greifbare Situation. Und was bedeutet sowas für die Datenanalyse dann?
Das ist ganz wichtig, das eben bei der Standardisierung von Daten und Datensätzen ja umzusetzen. Weil bisher war es in der Medizin, das ist auch ein großes Plus der Medizininformatik-Initiative, dass die Datenmodelle alle konsentiert werden. Das heißt, üblicherweise ist der Prozess so, man schlägt eben ein Datenmodell vor, und dann wird das mit allen Unikliniken, mit allen Partnern konsentiert. Und das können Sie sich vorstellen, ist natürlich ein relativ langwieriger Prozess, bis man sich geeinigt hat, welche Daten müssen jetzt wirklich unbedingt aufgenommen werden, wie werden die modelliert, wie werden die dargestellt. Und hier haben wir einen wahnsinnigen Schub gekriegt durch die Corona-Pandemie, weil wir diese Prozesse eben jetzt sehr beschleunigen mussten. Und ich denke, das ist auch das Wichtige daran, dass man eben immer sozusagen eine Balance findet zwischen schnell reagieren zu können, sich schnell auf bestimmte Datenmodelle einigen zu können und gleichzeitig aber langfristig auch Modelle zu entwickeln, die eine hohe Qualität haben und auch langfristig ja solche Daten gut abbilden. Also da ist gerade die Corona-Pandemie hat da sehr, sehr viel Dynamik reingebracht. Es gibt sogenannte Fast-Track-Lanes jetzt für die Standardisierung, wo sogenannte eben vorläufige Modelle dann verwendet werden jetzt.
Und ich denke, es gibt noch einen zweiten Aspekt, weil genau das ist ja die Herausforderung, die uns jetzt in der Corona-Pandemie sehr deutlich wird, die aber eigentlich immer besteht. Wir lernen jeden Tag, ich zumindest, etwas hinzu. Und wir müssen uns, glaube ich, unbedingt erhalten, dass wir mit offenen und fragenden Augen durch das Berufsleben gehen. Denn ansonsten verharren wir auf den alten Hypothesen und werden wahrscheinlich nur bedingt weiterlernen und neue Hypothesen generieren können. Und da bietet ja die Kooperation mit HiMed, in HiMed, mit der Medizininformatik die Option, sei es jetzt im klassischen Use Case oder aber bezogen auf Covid-19, die Möglichkeit, dass es ja ein offenes System ist, das wir gestalten können. Das heißt, sobald wir etwas beobachten, das wir für wertvoll halten, weiter mit qualitativ hochwertigen interoperablen Datensätzen anzugucken, können wir das nachjustieren. Oder wenn wir in der Literatur einen guten Artikel lesen, den wir auch auf unser Patientenkollektiv hin überprüfen wollen, können wir es anpassen.
Jetzt zeichnen wir dieses Interview Ende Mai auf. Können Sie noch was dazu sagen, wie sich die Situation so in den letzten Wochen bei Ihnen vielleicht auch noch verändert hat? Also sind Sie mittlerweile an einem Punkt angekommen, wo sich das ein bisschen eingespielt hat? Also es klang vorhin so, dass Sie am Anfang schon erstmal ja auch Ihre vorhandenen Strukturen ein bisschen auf den Prüfstand gestellt haben, weil das eine völlig andere Situation ist. Hat sich das ein bisschen eingependelt? Wie läuft dieser Use Case jetzt auch gerade weiter? Wie kann man sich das so vorstellen?
Das eine ist das Use-Case-Spezifische und das andere ist der Alltag im Krankenhaus. Und die Frage ist ein wenig janusköpfig mit Ja und Nein zu beantworten. Ja, die Strukturen, die wir brauchten und brauchen für die Covid-Pandemie, die sind mittlerweile sehr gut etabliert. Sie sind unglaublich ressourcenintensiv. Und jetzt haben wir die Herausforderung, dass wir den normalen Medizinbetrieb in einer neuen Form wieder aufnehmen. Und das ist eine extreme Herausforderung, weil wir gleichzeitig quasi in parallel die komplette Logistik eines kleinen Covid-Krankenhauses in einer Uniklinik aufrechterhalten müssen. Und das Ganze bindet mehr Ressourcen, als die Einzelkomponentenressourcen binden würden. Im Moment spielen die Patienten, die mit Covid-19-Verdacht oder mit Covid-19-Erkrankung zu uns kommen, zahlenmäßig eine untergeordnete Rolle. Dennoch müssen wir Strukturen bereitstellen, die bei den aktuellen Umsetzungen befindlichen Umsetzungsszenarien es uns sehr leicht erlauben, wieder die Kapazitäten sehr schnell bereitzustellen und quasi umzuswitchen zu einem Teil. Und das Ganze funktioniert nur, wenn wir uns gut regional vernetzen und jeder Akteur sozusagen dazu mit beiträgt, dass uns das gelingen wird. Und da ist so etwas wie Ressourcenallokation natürlich ein wichtiges Stichwort. Und das ist, und damit könnte ich überleiten zu, wo steht denn die Entwicklung HiMed oder nicht nur HiMed, sondern Medizininformatik-Initiative, weil wir das durchaus auch mit anderen Uniklinikspartnern aus anderen Konsortien betreiben. Wo steht denn die Medizininformatik-Initiative mit Covid? Und da ist diese Prävention der im Krankenhaus übertragbaren Covid-Fälle, über die wir vorhin schon gesprochen haben, ist sozusagen ein zentrales Element unserer Bemühungen, das wir kontinuierlich weiterentwickeln. Aber wir möchten natürlich auch diese regionale Vernetzung mit den anderen Kliniken, aber auch den Seniorenheimen, mit denen wir schon sehr gut vernetzt sind, aber eben noch nicht mit IT-Unterstützung verbessern, optimieren, sodass wir dann die Logistik da auch optimieren können. Und das wäre sozusagen ein zweiter Baustein von dem, was wir im Moment aufsetzen mit der Medizininformatik-Initiative und der Covid-Herausforderung.
Sie haben jetzt die Medizininformatik-Initiative angesprochen und diese Podcast-Episode steht ja generell so ein bisschen unter der Überschrift, wie kann die Digitalisierung der Medizin dazu beitragen, diese Pandemie zu bekämpfen? Wenn man mal einen Schritt zurückgeht, weg von der Infektiologie oder dem Use Case Infektionskontrolle, das sind ja sehr greifbare Beispiele dafür. Wo sehen Sie denn sonst noch Chancen für die Digitalisierung?
Na, die Simone hat es ja eben schon angesprochen. Es gibt natürlich sehr viele Fragestellungen, die sich aus dieser Pandemie ergeben. Also das eine sind natürlich klassische Fragen aus der Versorgung, die ja auch in der Medizininformatik versucht werden zu beantworten. Wir sehen ja gerade sehr stark, dass es eigentlich eine Erkrankung ist, die sich eben auf sehr viele verschiedene Organsysteme auswirkt und da auch Schäden hinterlässt. Und das ist natürlich genau die Stärke der Medizininformatik-Initiative, die Daten aus der Versorgung zu nehmen. Das heißt nicht, und das ist der große Unterschied der Medizininformatik, sage ich mal, zu der klassischen klinischen Studie, wo man Hypothesen getrieben, ganz qualitätsgesichert, mit einem sehr hohen personellen Aufwand, auch unter einem speziellen Patientenkollektiv Daten erhebt, um eine spezielle Fragestellung zu beantworten. Die Stärke der Medizininformatik oder der Ansatz der Medizininformatik ist ja der, die Daten, die ich aus dem Versorgungsalltag habe, zu sammeln, aufzubereiten und da bestimmte Pattern zu finden, bestimmte Muster, die auf Zusammenhänge hinweisen, die dann nachgelagert nochmal in einer klinischen Studie bestätigt werden müssen. Das heißt, das ist auch der Paradigmenwechsel, den die Medizininformatik-Initiative hier in den Krankenhäusern oder in der, sage ich mal, Forschungslandschaft etabliert, dass man eben wirklich sagt, wir nehmen die Daten, die aus der Versorgung kommen, die muss man eben auch sagen, weil sie natürlich im täglichen Betrieb aufgenommen werden, von der Qualität, also von dem, was uns ein einzelner Messwert sagt, natürlich weit hinter dem zurücksteht, was in einer klinischen Studie unter sehr kontrollierten Bedingungen, wo genau festgelegt wird, wie zum Beispiel ein Blutdruck gemessen wird, hier eben Daten haben, die werden mal hier schnell auf dem Flur aufgenommen oder der Patient liegt. Das heißt, ich habe eine viel höhere Variabilität der Daten, aber eben auch einfach den gesamten Versorgungsalltag. Das heißt eben auch die Patienten, Patientinnen, die üblicherweise gar nicht in eine klinische Studie eingeschlossen werden würden, weil sie vielleicht multimorbid sind und wie wir jetzt eben gerade sehen, natürlich dann auch besonders gefährdet sind. Das heißt, hier, glaube ich, ist genau dieser Ansatz der Medizininformatik-Initiative ein ganz, ganz wichtiger und entscheidender, um hier möglichst schnell auch neue Hypothesen generieren zu können für eine verbesserte Gesundheitsversorgung.
Und es passt dann wiederum sehr gut zu diesem Pandemie-Setting, das sich ja jetzt nicht groß angekündigt hat und uns die Möglichkeit gegeben hat, randomisierte, kontrollierte Studien zu designen, zu planen, dann auszurollen, sondern wir versuchen ja jetzt eben, durch strukturierte Datensammlung auch Muster zu erkennen, die uns zum Beispiel ermöglichen, bei allen Patienten oder bei allen Menschen, die sich testen lassen auf Covid, aus den unterschiedlichsten Gründen, ein Muster zu finden. So ist unsere Idee, dass es uns erlaubt, vorherzusagen, wer denn nun wirklich ein Risiko hat. Denn es kann immer Situationen geben, in denen man nicht sehr zeitnah ein Testverfahren zur Verfügung hat, das einem noch nach einem halben Tag zum Beispiel ein Testergebnis liefert und gleichzeitig ist dieser Mensch ja dann schon wieder Überträger, sodass es ein großer Vorteil wäre, auch infektionsepidemiologisch diejenigen, die eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, positiv zu sein, am schnellsten herauszufiltern. Und gleichzeitig wäre es dann bei dieser Teilmenge der positiv Getesteten ebenfalls ein großer Vorteil, zu gucken, ob es irgendwelche Faktoren gibt, die vorhersagen können, ob dieser Patient ein großes Risiko hat, intensivpflichtig zu werden, so dass wir dann individualmedizinisch diesen Patienten besser beobachten können, selbst wenn er erstmal ambulant behandelt werden kann, aber auch gleichzeitig unsere Ressourcen schon besser bereitstellen können, besser planen können. Und da gibt es schon einige Ideen, was solch ein Parameter sein kann, die dann auch letzten Endes aus der, ich sag mal, unsystematischen Beobachtung der Einzeldaten gewonnen wurden, wie zum Beispiel verschiedene Nierenfunktionsparameter. Aber ich habe ehrlich gesagt, als ich Ihre Frage gehört habe, noch an etwas ganz anderes gedacht, unabhängig von Medizininformatik-Initiative. Weiß nicht, ob ich die Frage da falsch verstanden habe.
Also die Frage war darauf ausgerichtet, wie kann die Digitalisierung der Medizin uns in dieser Ausnahmesituation helfen? Helfen, diese Pandemie zu besiegen, einzugrenzen auf jeden Fall?
Also hier kann ich auch noch kurz vom Healthcare Hackathon erzählen, der gestern stattgefunden hat in Berlin, allerdings virtuell, wo ich auch die Gelegenheit hatte, einen Teilbereich zu moderieren. Da ging es um Tracing und Tracking. Wir haben ja schon gehört, wir verwenden hier für den SMIX Use Case die administrativen Bewegungsdaten. Und wir haben ja alle verfolgt in den Medien, dass es natürlich dadurch, dass jetzt auch wir langsam wieder zu einer Art Normalität zurückkommen, wir viel mehr Kontakte wieder haben werden und es natürlich nicht nur für die akute Erkennung von Kontaktpunkten, Kontaktpersonen, sondern auch für die Forschung perspektivisch natürlich relevant ist, auch außerhalb des Krankenhauses Bewegungsdaten zu erhalten oder die Möglichkeit zu haben, Bewegungsdaten auszuwerten, zu analysieren. Und das ist natürlich ein sehr schwieriges, auch gesellschaftlich komplexes Thema. Aber prinzipiell kann man natürlich sagen, hier kann die Digitalisierung helfen. Wir sehen ja auch an den vielen Corona-Apps, wie zum Beispiel die Curve-App aus der Charité, wo man so eine Art Vorscreening macht, dass Digitalisierung eigentlich hier überall schon eine große Rolle spielt in der Medizin. Und da sehen wir dann aber auch wieder die Schwierigkeiten, das dann in so einen Klinikalltag reinzukriegen und in ein Klinikinformationssystem zu überführen. Weil ein Patient ist eben in einer Klinik erst ein Patient, wenn er aufgenommen wird. Also hier gibt es eben auch sehr viel noch Abstimmungsbedarf, wo man eigentlich denken würde, das müsste doch schnell programmiert sein, so eine App. Und die Einbindung aber in die Krankenversorgung, in die Workflows, das ist eben dann doch eine Herausforderung, die noch relativ viel Arbeit auch erfordert.
Ich denke, diese sektorenübergreifende Anwendung und auch Applikation, bevor überhaupt Corona da ist, einfach in der Situation, in der wir uns in unserem normalen Alltag, der jetzt etwas anders aussieht als vorher und wahrscheinlich noch relativ lange anders aussehen wird als gewohnt, die wir dort nutzen können, würde ich auch indirekt schon als medizinisch relevant betrachten, weil sie ja dann sofort eine Relevanz erhalten, wenn sie eine Information geben, die auch genutzt wird für einfach die Rückverfolgbarkeit von Kontakten als Beispiel.
Ich denke, das ist ja im Moment auch ein sehr aufwendiges Verfahren und ich habe neulich in der Zeitung gelesen, dass viele Gesundheitsämter zum Beispiel gar nicht hinterherkommen im Moment mit der Rückverfolgung von den ganzen Kontakten und das auch sehr unterschiedlich gehandhabt wird, weil das im Moment eben alles im Wesentlichen, sage ich mal, Pen and Paper ist und eben sehr, sehr viel manuelle Aufarbeitung.
Das ist eigentlich wieder genau das gleiche Thema. Wie fängt eigentlich die Vernetzung an? Und wie das oft so im Leben ist, man ist manchmal einfach getrieben durch die Tatsache, dass eine Lösung, wie sie im Moment im Alltag besteht, nicht die optimalste Lösung ist. Und man überlegt sich, ob man nicht diese Lösung optimieren kann mit IT-Unterstützung. Und in dem Moment weiß man noch gar nicht, welche tollen Möglichkeiten Algorithmen, KI sich da noch offenbaren. Zunächst ist es meist ganz banal und das fängt meist damit an, dass irgendeine Tätigkeit sehr ressourcenintensiv ist, weil physikalisch Menschen dazu ausgebildet werden müssen, dass sie dann händisch gewisse Parameter in einer möglichst standardisierten Weise erheben, die dann wiederum ausgelesen werden und aus denen eine Entscheidung getroffen wird. Und das ist genau ein sehr gutes Beispiel. So machen wir das bei uns im Krankenhaus. So macht es das Gesundheitsamt. Und die Gesundheitsämter waren natürlich nicht darauf ausgerichtet, diese große Kontaktverfolgung zusätzlich zu all ihren Maßnahmen durchzuführen. Und gleichzeitig weiß man aus der Literatur sehr belastbar, dass die Vollständigkeit dieser Kontaktverfolgung ein ganz zentrales Steuerungselement dafür ist, die Pandemie auf einem niedrigen Niveau zu halten. Also ganz banal gesagt, wenn es uns gelingt, bei jedem neu entdeckten Fall alle seine Kontakte sehr zeitnah zu identifizieren und dazu zu bewegen, in häuslicher Quarantäne zu bleiben, dann haben wir eine sehr gute Chance, die Ausbreitung des Virus zu stoppen. Das ist sozusagen ein Key-Element in der Pandemiebewältigung. Und je besser dort auch Gesundheitsämter unterstützt werden, und die Kompetenz liegt immer noch bei ihnen und auch die Verantwortung, auch die Entscheidung, aber alles, was dort hilft, die zeitaufwendigen und personenabhängigen Prozesse zu optimieren und zu verschnellern und zu vereinfachen, ist da von großem wirklich Nutzen, nicht nur individualmedizinisch, sondern auch gesellschaftspolitisch.
So eine Pandemie ist einfach von der Menge ganz anders als vielleicht eine kleine Erhöhung durch die Grippe oder eine Erkältungswelle. Ja, das sehen wir jetzt auch. Hier sehen wir eben auch Richtung Testung, selbst wenn wir genug Tests haben, sieht ja im Moment gut aus, wir haben genug Tests, ist es ja trotzdem die Frage, können wir das gewiss bestimmen? Also gibt es genug Personen, und das sind ja dann tatsächlich Personen, die die Tests durchführen müssen, die die Tests analysieren müssen. Das heißt, wenn wir hier eine Optimierung ermöglichen können, dann sind wir eben auch in der Lage, diese Ressourcen so zu optimieren, dass wir eben eine möglichst gute Testabdeckung haben und möglichst eben keine unkontrollierten Ausbreitungen haben, dadurch, dass wir Personen haben, die sozusagen ungetestet eben das Covid-Virus in sich tragen.
Ja, und gleichzeitig stehen dann, wenn wir wirklich einen klugen Einsatz der Ressourcen vornehmen, auch genug Ressourcen für die medizinische Versorgung aller anderen Herausforderungen, die ja nicht plötzlich aufgehört haben mit dem Auftreten der Pandemie, zur Verfügung. Denn das ist im Moment wirklich ein großes, auch zum Teil ethisches Dilemma, dass man den Eindruck hat, dass man wohl überlegt und auch wirklich mit voller Überzeugung natürlich versucht hat, so gut wie möglich dieser Pandemie zu begegnen. Und ich glaube, das ist aufgrund verschiedener Faktoren in Deutschland auch sehr gut gelungen. Dass wir jetzt aber dennoch auch die normale medizinische Versorgung der akut und chronisch erkrankten Menschen in Deutschland auf dem guten Niveau, das wir hatten, aufrechterhalten möchten und müssen und gleichzeitig das natürlich mit der ähnlichen Anzahl an Ressourcen stemmen müssen. Und ich glaube, da ist es klug zu überlegen, wo ist welche Ressource bestmöglich eingesetzt.
Sie sagten ja gerade, der Klinikalltag muss weitergehen. Sie leiten beide ein Institut und leiten jeweils ein recht großes Team von Mitarbeitern. Wie erleben Sie diese Ausnahmesituation denn in dieser Funktion, dort in Ihrem Arbeitsalltag?
Ja, wir als Informatiker und Informatikerinnen haben natürlich den Vorteil, dass wir sowieso den meisten Teil unseres Tages vor dem Rechner sitzen. Insofern war es bei uns relativ schnell möglich und einfach möglich, viele Personen ins Homeoffice zu schicken. Das konnten wir dank der auch einer sehr guten IT-Abteilung hier sehr schnell umsetzen. Ich würde sagen, der Betrieb konnte sehr, sehr gut aufrechterhalten werden.
Ja, Sie sprechen bei mir einen wunden Punkt an. Ich habe da wirklich, und das ist jetzt sehr persönlich, ein schlechtes Gewissen. Wir hatten unterschiedliche Herausforderungen. Wir waren aufgefordert, unsere normale Arbeit in gewissem Umfang aufrechtzuerhalten. Und gleichzeitig waren wir sozusagen als Krankenhaushygiene und Infektiologie im Zentrum des Geschehens. Und wir haben unterschiedliche Personengruppen, allen voran zu nennen, die Hygienefachkräfte, die sehr viel vor Ort arbeiten, direkt bei den anderen Beschäftigten, direkt an den Patienten, die wirklich das Kernelement der Krankenhaushygiene eines Krankenhauses bilden. Und diese Personengruppe konnte natürlich nicht mit IT-Unterstützung von zu Hause arbeiten. Und gleichzeitig waren sie in dieser neuen, sehr herausfordernden Rolle. Und das Gleiche trifft mit kleinen Einschränkungen auch für alle Ärzte zu. Gleichzeitig hatten wir parallel neue Aufgaben. Wir haben zum Beispiel eine sogenannte Corona-Hotline für Rückfragen eingerichtet, die sehr umfangreich zur Verfügung stand. Wir haben neu einen Rufdienst eingeführt, was eine Herausforderung war, weil in meinem Team ein Rufdienst bislang nicht etabliert war. Und das natürlich auch ein Vorteil ist für Menschen, die einfach keinen Rufdienst präferieren in ihrer Arbeitstätigkeit. Und da haben alle ganz toll mitgemacht. Und wir haben ein quasi fast rund um die Uhr arbeitendes Kontakt-Tracing-Team eingerichtet, damit wir an der UMG noch etwas schneller sind, als die Kontaktverfolgung wäre, wenn sie durch das Gesundheitsamt gemacht wäre. Das heißt nicht, dass wir schneller sind als das Gesundheitsamt, aber wir fokussieren uns natürlich nur auf die UMG und können dann Mitarbeiter, die zum Beispiel von denen Freitagabend klar wird, dass sie Kontakt hatten mit einem Covid-Erkrankten, aber samstags auf dem Dienstplan stehen, das erlaubt uns dann schneller zu reagieren. Und alle diese Dinge, um es noch schlimmer zu machen, wurden dann auch noch, und da bin ich wirklich sehr demütig und dankbar, im Wesentlichen durch meine beiden oberärztlichen Kollegen, Herrn Krase und Herrn Schulze, gemanagt, weil ich zu allem Überfluss auch noch die Leitung des Krisenstabs zusammen mit unserem ärztlichen Direktor, Herrn Sies, hatte und eigentlich mich nicht so sehr um mein Institut kümmern könnte, wie ich es gern getan hätte und wie es vielleicht auch im Optimalfall der Fall gewesen wäre. Aber die beiden haben das sehr, sehr toll gemacht. Nur es war für sie natürlich auch eine nicht vorhergesehene, nicht vorher besprochene Zusatzaufgabe. Und wo immer es uns möglich war, zum Beispiel in unserer Versorgungsforschung und in unserem Forschungslabor, haben wir auch wenn es kleine Gruppen sind, zwei Teams gebildet, von denen jeweils eins dann auch im Homeoffice war, so dass wir eine gewisse Redundanz haben, um arbeitsfähig zu bleiben und um uns eben auch diesen neuen Herausforderungen zu stellen.
Also Ihr Arbeitspensum hat sich ordentlich vergrößert. Wie gucken denn, die Frage ist an Sie beide gerichtet, wie gucken Sie beide denn auf das, was uns da vielleicht noch bevorsteht und wie motivieren Sie sich für diese ja auch sehr anstrengende Zeit für Sie?
Auch wenn sich das eben so anhörte, als ob wir alle im Homeoffice waren, ich habe tatsächlich die ersten Wochen in der Corona-Krise ganz viel hier auch am Klinikum verbracht, weil eben plötzlich ganz andere Fragestellungen auch waren, andere Systeme. Also ich habe zum Beispiel mit unterstützt, dass den Aufbau des Freiwilligenmanagements hier, wo man plötzlich ganz andere IT-Lösungen braucht. Unsere IT-Abteilung war natürlich schwerpunktmäßig mit den klinischen Systemen beschäftigt. Das heißt, hier muss ich auch nochmal sagen, ganz großen Dank auch an meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die zum Beispiel die IT-Abteilung bei der Sicherung von Systemen unterstützt habe, weil natürlich da auch immer die Gefahr bestand, wenn dann Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen ausfallen, dass dann die klinischen Systeme nicht weiterlaufen können. Ich denke, das hat eben auch gezeigt, wie gut man eben interdisziplinär schnell sich zusammenfinden kann, um gemeinsam Lösungen zu finden. Und im Moment ist eben noch relativ viel im nationalen Forschungsnetzwerk zu tun. Das heißt, da war jetzt gerade die Antragsphase, da müssen Konzepte ausgearbeitet werden. Das soll ja alles innerhalb eines Jahres umgesetzt werden. Da sehe ich natürlich schon eine echte Herausforderung, das auch personell zu stemmen. Also das wird sicher eine Herausforderung sein, die vielen, vielen spannenden Projekte, die sich jetzt aus der Covid-Krise ergeben, in so einen Institutsalltag einbauen zu können.
Ich kann mich da nur anschließen. Ich sehe das als einmalige Chance an, aber auch als Verpflichtung, dass wir jetzt versuchen, bestmögliche Konzepte für die aktuelle Pandemie, aber auch für künftige Pandemien möglicherweise zu etablieren und gleichzeitig Konzepte zu definieren, wie wir unsere Routineaufgaben dennoch mit hoher Effektstärke und hoher Effizienz erfüllen können und nicht vernachlässigen. Und da habe ich auch sehr viel gelernt. Ich war überrascht, wie vollkommen natürlicherweise Modelle wie Homeoffice, die vorher sehr kritisch hinterfragt wurden, dann doch möglich waren. Vielleicht noch nicht in der bestmöglichen Weise möglich, aber wir haben lernen können, dass vieles von dem wir zunächst etwas skeptisch gegenüber traten, sehr gut funktioniert hat. Und ich möchte gerne unbedingt, habe da für mich eine kleine Liste angefertigt, diese Dinge weiter mit in den Alltag nehmen oder zumindest evaluieren, inwieweit sie für welche Funktionen in den Alltag überführbar sind. Und natürlich bezogen auf den klassischen Use Case und einen möglicherweise neuen Use Case, den wir jetzt Covid nennen, ist die Vernetzung zwischen den Instituten, wie jetzt zwischen Dagmars Institut und unserem Institut, aber auch die Vernetzung mit den ganzen klinischen Kollegen und anderen Kolleginnen und Kollegen hier an der OMG, aber auch die regionale Vernetzung und die Vernetzung mit anderen Universitätskliniken, glaube ich, jetzt eine der herausragenden Eigenschaften. Und das ist vielleicht auf zwei Ebenen zu sehen. Zum einen die Datenvernetzung, aber das, was Dagmar ansprach, das fand ich auch ein unglaublich positives Element in dieser Corona-Zeit. Obwohl wir alle sehr viele Zusatzaufgaben hatten und auch zum Teil neue Dinge gemacht haben, für die wir keine Blaupause hatten, haben wir doch gemerkt, dass wir zusammen viel bewegen können. Und es hatte auch eine menschliche Vernetzung stattgefunden von Personen, die sich normalerweise gar nicht so oder nicht so intensiv begegnet wären. Und ich glaube, auch das sollten wir in unseren Alltag rüber mitnehmen und weiterhin diese Motivation mit in den Alltag nehmen.
Ich finde, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, tatsächlich die Krise als Chance an der Stelle auch zu sehen, dass plötzlich Sachen möglich sind, die vielleicht vorher an der UMG auch nicht so angesehen waren oder als nicht möglich gesehen wurden, wie eben ein großflächiges Homeoffice. Das sehen wir auch in anderen Bereichen. Also wir pilotieren auch im Moment hier die Videosprechstunde, das heißt eben den Kontakt über ein Videosystem, damit die Patienten, Patientinnen eben weiter auch versorgt werden können, auch wenn sie eben nicht ins Klinikum kommen können. Und hier gibt es auch plötzlich eine Öffnung und auch Möglichkeiten. Jetzt wird natürlich, muss man erstmal gucken, wie kann man das vergüten? Das ist halt prinzipiell erstmal gar nicht möglich gewesen. Und trotzdem sagt dann eben die OMG, wir machen das jetzt erstmal. Wir pilotieren das. Wir gucken, wie gut das funktioniert und versuchen das dann natürlich auch ein Stück weit mitzunehmen und in den Regelbetrieb zu übernehmen. Und ich denke, das sind genau solche Projekte, ja, die zeigen, dass eben so eine Krise eben auch plötzlich Möglichkeiten eröffnet, die sonst eine unglaublich aufwendige Abstimmung, ja, bedurft hätten.
Ja, die Krise als Chance, das ist doch vielleicht ein ganz schönes Schlusswort. Vielen lieben Dank für Ihre Zeit, Frau Professor Kräfting, Frau Professor Scheithauer.
Ganz herzlichen Dank an Sie.
Ja, genau. Vielen Dank.
Und euch auch vielen Dank fürs Zuhören. Das war eine neue Episode von Digitalisierung der Medizin. Zu Gast waren Frau Professor Scheithauer, Leiterin des Instituts für Krankenhaushygiene und Infektiologie an der Universitätsmedizin Göttingen und Frau Professor Kräfting, Leiterin des Instituts für medizinische Informatik, ebenfalls an der Universitätsmedizin Göttingen. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr ihn weiterempfehlt oder uns eine Bewertung auf iTunes hinterlasst. Digitalisierung der Medizin ist eine Produktion von Haus 1 im Rahmen des Projektes HiMed. Am Mikrofon war Johanna Bowman, Redaktion Katrin Rönecke, Schnitt und Musik Oliver Kraus. Weitere Infos findet ihr auf digitalisierungdermedizin.de. Bis zum nächsten Mal.